Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas, das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 13, Hauptteil 7, Vers für Vers Auslegung, die reinigende Quelle.
Dann sagt man, da spricht man zu dem falschen, ehemals falschen Propheten. Aber im Hebräischen ist das ganz klar, weil Vers 5 beginnt, Ve Amar, das heißt, und er wird sprechen. Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann und so weiter. Und dann Vers 6, und er wird sprechen, Ve Amar, genau das Gleiche, die gleiche Formulierung. Also, und er wird sprechen, Elav, zu ihm. Das heißt also, der falsche Prophet spricht zu ihm. Und wer ist dieser ihm? Da muss man suchen, Text zurückgehen. Ah, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden über ihn wehklagen. Zu dem wird er sagen, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird das bezeugen, das sind die Wunden, die mir damals geschlagen worden sind. Aber jetzt liebt das Haus Israel mich. Denn jetzt ist er ja angenommen worden. Und darum sagt er, das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Haus derer, die mich lieben. Der Überrest liebt den Messias. Und darum formuliert er das so. Und dann, um noch kurz zum Schluss zu kommen, und dann machen wir Pause. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Da geht es auch um den Messias. Und Gott spricht, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Das ist der gute Hirte und am Kreuz kam das Schwert Gottes über ihn. Und darum steht in Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum heißt es gefiel ihm? Nicht das Leiden hat dem Vater gefallen, sondern dass dadurch uns Rettung gebracht werden könnte. Darum, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Und so hat Gott in den 3 Stunden der Finsternis den Herrn Jesus beladen mit unserer Sünde und dafür stellvertretend bestraft. Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Und diesen Hirten nennt er der Mann, der mein Genosse ist. Das Wort hier ist nicht das, was ich vorhin gesagt habe für die Knesset. Chaver, das ist der Genosse. Aber das heißt, Genosse heißt das so quasi, der Verbundene heißt das. Es kommt von der Wurzel verbinden, der Verbundene. Aber hier sagt Gott, Amiti, der Amit, das ist der, der auf der gleichen Stufe steht, der Gleichgestellte. Also Gott, der Vater, spricht von seinem Sohn als dem Amiti, der mir gleichgestellt ist. Und das entspricht ganz genau Philipper 2, Vers 5, wo es heißt, dass der Jesus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigte. Also der Jesus musste das nicht an sich reißen, Gott gleich zu sein. Das musste er nicht als einen Raub betrachten. Er war Gott gleich. Und das ist ganz wichtig, um eben zu klären, dass die Lehre der Dreieinheit Gottes, dass also der Sohn von Ewigkeit existiert und auch der Heilige Geist, und zwar dem Vater ebenbürtig. Das wird hier bezeugt von dem Messias, mein Ebenbürtiger. Und der Jesus hat sich dann als Mensch erniedrigt und darum sagt er in Johannes 14, der Vater ist größer als ich. Das sagt er als der erniedrigte Mensch. der Knechtsgestalt angenommen hat. Aber in seiner Gottheit ist er dem Vater gleich. Und Gott sagt, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Matthäus nimmt dieses Wort auf in Matthäus 26, 31 und bezieht es darauf, dass die Jünger, nachdem der Herr Jesus verhaftet worden waren, geflohen sind. Und dieses Wort hat sich aber weiter erfüllt. In 5. Mose 28, Vers 64 sagt Gott, dass Israel unter alle Völker der Welt zerstreut werden sollte. Also, man kann sagen, das war Phase 1, die Zerstreuung der Jünger. Und ab dem Jahr 70, Phase 2, die Zerstreuung des ganzen jüdischen Volkes weltweit. Ab dem Leiden des Messias soll das jüdische Volk zerstreut werden. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Aber dann sagt Gott, und ich werde meine Hände den Kleinen oder den Geringen zuwenden. Der Jesus ist am dritten Tag auferstanden und hat sich ganz speziell des Überrestes angenommen und hat die Jünger wieder gesammelt. Also das ist der Überrest aus Israel, dem sich der Herr dann in besonderer Weise zugewendet hat. Und dann kommt eben diese Prophetie, die wir schon angeschaut haben, im ganzen Land, zwei Drittel werden umkommen, ein Drittel wird errettet werden und überleben. Machen wir Pause und fahren dann gleich weiter mit Kapitel 14, das auch direkt im Textzusammenhang anschließt. Wir kommen jetzt zu Kapitel 14. Ich lese aus meiner Übersetzung auf dem Skript. Vers 1. Siehe, ein Tag kommt für den Ewigen. Da wird geteilt werden, deine Beute in deiner Mitte. Und ich werde versammeln alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und so wird erobert werden die Stadt und geplündert werden die Häuser und geschändet werden die Frauen. Und ausziehen wird die Hälfte der Stadt in die Verbannung. Aber der Rest des Volkes wird nicht ausgerottet werden aus der Stadt. Und ausziehen wird der Ewige und er wird Krieg führen gegen jene Nationen, wie am Tag seines Kriegens, am Tag der Schlacht. Und stehen werden seine Füße zu jener Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und es wird sich spalten, der Ölberg, von seiner Hälfte nach Osten und nach Westen, zu einem sehr großen Tal. Und weichen wird die Hälfte des Berges nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden. Und ihr werdet fliehen in das Tal meiner Berge bis nach Azel. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid wegen des Erdbebens in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Was wir hier lesen, schließt direkt wieder an Kapitel 12, wo Gott spricht über diesen letzten Krieg gegen Jerusalem in der großen Drangsalszeit. Und zwar lese ich aus Kapitel 12, ab Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verbunden. Und alle Nationen der Erde werden sich oder des Landes werden sich gegen dasselbe versammeln. Hier wird gesagt, Jerusalem wird im Zentrum des Weltkonflikts stehen. Und heute ist es ja schon so, alle Nationen müssen zur Jerusalem-Frage Stellung nehmen. Nur schon, wenn es geht um die Botschaft, ob man die in Tel Aviv hat oder in Jerusalem. Denn das stellt nämlich die Frage, ist Jerusalem die Hauptstadt der Juden oder nicht? Und die ganze Welt ist herausgefordert, zur Frage Stellung zu nehmen. Und die gesamte muslimische Welt von etwa 1,5 Milliarden Menschen beanspruchen Jerusalem als drittwichtigste Stadt des Islam nach Mekka und Medina. Und darum haben sich so viele Terrororganisationen gebildet, denen es geht um, wie sie sagen, die Befreiung Jerusalems. Sie sind richtig verrückt nach Jerusalem. Und Gott sagt hier, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Und natürlich, wer zu viel davon trinkt, wird seine ganze Selbstkontrolle und sein Denken einbüßen. Und Gott sagt, Jerusalem wird das Denken der Völker rundherum völlig wegnehmen. Und das erleben wir seit Jahrzehnten. Dieser Konflikt im Nahen Osten spitzt sich nämlich zu, fokussiert sich auf die Frage von Jerusalem. Und die islamische Welt ist verrückt im Denken, wenn es geht um Jerusalem. Das steht hier 520 vor Christus geschrieben. Und wir sehen die Erfüllung. Und das wird dazu führen, dass es zu einem letzten Kampf um Jerusalem kommen wird. Und zwar heißt es hier, alle Völker ringsum. Und das ist wichtig, wenn es nämlich heißt in Vers 3, dass Gott alle Nationen der Erde oder des Landes versammelt gegen Jerusalem. Dann muss man eben daran denken, das sind die Völker in der Region. Nicht alle Nationen aus allen Kontinenten. Und es wird also so sein, der Antichrist wird nach der Entrückung der Gemeinde als falscher Messias in Israel auftreten und wird die Herrschaft übernehmen. Der dritte Tempel wird wieder gebaut werden, der jetzt vorbereitet wird. Auch die Altarsteine sind bereit, ich habe sie gesehen, auf dem Nachbarhügel für den Moment, wo es eine Möglichkeit gibt, die aufzubauen auf dem Tempelplatz, den Nachbarhügel, um dann mit dem Opferdienst schon zu beginnen. Nun, wenn der Antichrist aber ein Götzenbild aufstellen wird, wie das in Matthäus 24, Vers 15 steht, dann wird das Signal sein für den letzten Weltkrieg, die große Drangsal. Ich lese Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun den Greuel, und das ist ein Wort, das Götzen bezeichnet, in der Bibel, immer wieder. Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, beachte es. Dann sollen die, sagt der Herr weiter, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Es ist sehr schwierig zu fliehen, wenn man schwanger ist oder ein Baby stillt. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfindet, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und auch nicht wieder sein wird. Also, schrecklicher als der Zweite Weltkrieg mit 50 bis 70 Millionen Toten. Viel schrecklicher. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, Gott hat das nämlich festgelegt, nach Offenbarung 11 und anderen Stellen, auf 1260 Tagen, genau 3,5 Jahre. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Das heißt nicht keine Seele errettet werden, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich selber auslöschen. Aber Jesus Christus wird kommen nach diesen 3,5 Jahren und wird damit auch die Selbstauslöschung der Welt verhindern. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und zwar wird das so sein, der Antichrist wird ein Götzenbild aufstellen. Ich lese Daniel 9, Vers 27. Da wird zuerst davon gesprochen, dass der kommende Diktator des wiedererstandenen Römischen Reiches, das heißt des wiedervereinigten Europas, einen Bund schließen wird mit den vielen, das heißt mit der Masse des jüdischen Volkes. Für 7 Jahre ein Sicherheitsbündnis. Und dann lesen wir aber in Daniel 9, 27, und er, das ist dieser kommende Fürst, der in Vers 26 erwähnt wird, B. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Die vielen bezeichnet im Buch Daniel wiederholt die Masse des jüdischen Volkes. So in Kapitel 11 und 12. Für eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre. Und diese letzten 7 Jahre sind zweigeteilt in 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Die große Drangsal, das sind diese zweiten 3,5 Jahre. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Also 7 Jahre, die Hälfte sind 3,5. Und da wird dieser kommende Diktator des Westens, der ein Freund sein wird von dem Antichristen, er ist das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13,1, und der Antichrist ist das Tier aus der Erde, Offenbarung 13, Vers 11. Und dieser kommende Diktator wird also den Opferdienst, der eben begonnen hatte, oder ich muss natürlich jetzt sagen, begonnen haben wird, ja, Futur 2, wird er stoppen, indem der Antichrist einen Greuel, ein Götzenbild aufstellt. Und er selber wird nach 2. Thessalonicher 2 sich in das Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. Also eigentlich gibt es 2 Greuel. Der Greuel des Antichristen, unsichtbar für die Beobachter, und der Greuel sichtbar im Vorhof, beim Altar, das Götzenbild. Und darum steht dann weiter, und wegen der Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Die Beschirmung der Greuel. So hat das die Elberfelder sehr gut übersetzt. Das bedeutet, die Masse in Israel wird den Antichristen als Messias akzeptieren. Das ist auch der Grund, warum Sacharja 13,8 sagt, dass schließlich 2/3 im Land umkommen werden. Aber die Masse wird den Antichristen akzeptieren und wird das verteidigen, was er macht. Dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz und sein Sitzen im Heiligtum. Und darum sagt der Text, wegen der Beschirmung der Greuel, also weil die Masse das akzeptieren und quasi beschirmen und stetigen wird, wird ein Verwüster kommen. Und er wird alles kaputt machen. Und sehen wir, es heißt, von ihm, dieser Verwüster, wird kommen, bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also wird beschrieben wie eine Überschwemmung, eine Flut, die über Israel kommt. Und Daniel führt das weiter aus in Kapitel 11, in Versen 36 bis 39 beschreibt er den Antichristen als König in der Endzeit. Und dann Vers 40, und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm, das ist dieser antichristliche König von Vers 36, zusammenstoßen. Wir wissen ganz genau, was der König des Südens ist. Können wir eindeutig auslegen. Warum? Es ist so einfach. Weil Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllte Prophetie. Und dort kommt der Ausdruck der König des Südens und auch der König des Nordens ständig vor. Und diese Prophetie hat sich eben erfüllt. Ich habe mal ausgezählt. Ich bin auf über 150 Einzelprophezeiungen gekommen, die sich alle in der Geschichte nachweisbar in der richtigen Reihenfolge erfüllt haben. Das ist eine Sensation, Daniel 11. Der neoplatonische Hasser des Christentums, Porphyrius, um 300 nach Christus, schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum, Daniel 11 kann nicht echte Prophetie sein, das ist viel zu genau. Okay? Also, was die Genauigkeit anbetrifft, stimmen wir mit Porphyrius überein. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Der König des Südens war immer Ägypten. Eben südlich von Israel. Und der König des Nordens war immer Syrien. Aber, muss ich sagen, nicht dieses kleine Syrien von heute, sondern das Groß-Syrien der Vergangenheit. Und das umfasste Syrien, Libanon, mit Gebieten der heutigen Türkei, dann weiter Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan und Iran. Und genau da wird ja diese unglaubliche Front aufgebaut gegen Israel. Ich habe gesagt Iran und auch Irak. Ja. Das ist der König des Nordens. Und genau da wird diese Front aufgebaut. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, die ganze Sache mit dem IS, der Islamische Staat. Und der war sehr erfolgreich und wollte genau dieses Gebiet als erstes vereinigen. Aber er wurde zurückgedrängt von solchen, die selber IS sein wollen. Der Iran hat gegen IS gekämpft, aber der Iran will ja seit der Islamischen Revolution 1979 ein islamischer Staat sein. Sie wollen das Sagen haben. Sie wollten nicht diesem seltsamen Führer des IS sich unterstellen. Aber die Ideologie ist die gleiche. Und das ist auch die Ideologie der Hisbollah im Libanon, die ja eng zusammenarbeitet mit Iran und darum da im Libanon mit Zehntausenden von Raketen aufgerüstet worden ist. Und die sind wiederum verbunden mit Syrien heute, ja? Und jetzt in Afghanistan übernehmen die Taliban wieder die Macht. Die Amerikaner wollten unter Biden raus. Okay? Aber die Folgen sind da. Die Taliban, die wollen auch einen islamischen Staat. Und Erdogan in der Türkei möchte auch einen islamischen Staat. Aber er möchte der Chef sein, nicht die Iraner. Ja, die müssen sich nur einmal einigen über ihre gleichen Ziele. Dann haben wir genau dieses Gebilde der König des Nordens. Und das Ziel ist die Vernichtung Israels. Und nun lesen wir da in Daniel 11, Vers 40, zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, mit dem Antichristen in Israel, zusammenstoßen. Und das wird die israelische Armee unter dem Antichristen ablenken. Und das ist dann der Moment, wo der Schlag von Norden kommt. Das ist der Verwüster. Und der König des Nordens wird gegen ihn, gegen den Antichristen, anstürmen. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt also, er wird auf dem Landweg kommen und auf dem Wasserweg, Mittelmeer. Jetzt kann man bereits einen Schlachtplan zeichnen. Ja, genau. Landweg, Mittelmeer, aber es wird noch genauer. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Ah, da haben wir wieder diese Flut, wie wir gelesen haben, wie es eben fest beschlossen ist, über das Verwüstete ausgegossen werden. Und hier wird gesagt, er wird überfluten, überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Das ist in der Bibel das Land Israel. Das auch in Hesekiel 20 so bezeichnet wird, als dieses herrliche Land für Gott. Er wird in das Land der Zierde eindringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Also der kämpft auch noch gegen andere. Diese aber werden seiner Hand entkommen. Edom, das ist im heutigen Südjordanien. Moab, das ist Mitteljordanien. Und die vornehmsten der Kinder Ammon, das ist im Norden von Jordanien. Der Hauptstadtname Amman geht noch zurück auf Ammon. Ja? Das heißt aber, dort wird nur die Oberschicht davon kommen. Das heißt, in unserem Schlachtplan können wir das so zeichnen, dass da von Libanon, Syrien, nördlich von Israel, über dem Landweg werden sie kommen, über das Gebiet von Jordanien und direkt nach Israel. Das heißt also, Jordanien gehört nicht zu dieser Koalition. Und Jordanien hat ja einen Friedensvertrag mit Israel. Ja, die Situation ist anders. Und interessant ist auch, dass verschiedene arabische Länder der saudischen Halbinsel begonnen haben, Friedens Verträge zu machen mit Israel. Und interessant ist, bei diesem Angriff des Königs des Nordens werden diese Länder nicht erwähnt. Das ist der Punkt. Also was geschehen ist, das passt alles ins Puzzle der biblischen Prophetie mit hinein. Was natürlich nicht sagt, dass diese Länder nicht mehr gefährlich werden können für Israel. Denn das sind Friedensschlüsse, das sind politische Friedensschlüsse. Der Islam ist nicht da geändert worden. Ja? Aber so sind die Verhältnisse. Und jetzt lesen wir weiter. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Das heißt, also diese Koalition wird gegen Ägypten vorgehen. Und Ägypten hat auch einen Friedensvertrag mit Israel. Auch da haben wir einen innerislamischen Konflikt. Und zwar, Ägypten wird ausgeraubt. Ja, schon der IS war sehr, sehr aus auf Gold. Weil die brauchen Geld, um ihr übles Kriegshandwerk zu betreiben. Also, jetzt können wir aufzeichnen, der König des Nordens über dem Wasser- und Landweg überrennt Israel, auch den Norden Jordaniens, geht dann weiter, erobert Ägypten, aber dann kehrt er wieder zurück. Und da heißt es aber vorher noch, und Libyen und Äthiopien werden in seinem Gefolge sein. Libyen, auch ein Land, das heute völlig destabilisiert ist, ja? Und das wird auch verbündet sein mit dem König des Nordens. Passt alles? Und jetzt Äthiopien. Hier steht das hebräische Wort Kusch. Und Kusch bezeichnet in allererster Linie Sudan. Das ist also in der Bibel typischerweise das Wort für das Land südlich von Ägypten. Das wird Kusch genannt. Und dann im weiteren Sinn kann es eben auch Äthiopien mit dazu bezeichnen und Eritrea. Aber Sudan ist auch ein islamisches Land. Und die werden ihnen dann auch helfen. Libyen und Sudan im Kampf gegen Ägypten werden sein Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. In Offenbarung 16 steht, dass dann in der großen Drangsal der Euphrat austrocknen wird, um den Weg zu bereiten, den Königen von Sonnenaufgang. Und da werden also große Mächte im Osten mit in den Krieg eintreten. Und die gefährlichste Großmacht ist natürlich China. Ja? Die Könige von Sonnenaufgang. Und dann wird das den König des Nordens erschrecken, wenn jetzt die da vom fernen Osten kommen und von Norden, ja, man muss auf der Karte mal hochgehen, dann kommt man in die EU. Ja, der Westen muss ja eingreifen, weil dieses 7-Jahres-Bündnis, das ist eigentlich ein militärisches Bündnis für Israel, unter dem Antichristen, wohlverstanden. Und darum muss die westliche Armee eingreifen. In Offenbarung 16 wird das beschrieben, wie die dann sich versammeln werden in Harmagedon. Das ist eine Ebene im Norden Israels. Gerade im Hinterland von Haifa, wo der größte Militärschiffshafen im Mittelmeer ist von Israel. Das heißt also, die Kriegsschiffe aus dem Westen, die müssen nach Haifa und dann eröffnet sich ihnen die Ebene Harmagedon dahinter. Aber da ist also, wird Ägypten erobert und dann kommen diese Gerüchte von Osten und Norden, die erschrecken ihn. Und weiter lesen wir, und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Es geht einfach darum, so viele zu töten, wie es geht. Und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das heißt also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Da wird die Front dann aufgebaut werden. Das heißt also, der König des Nordens wird zuerst Israel überrennen, Jerusalem erobern, dann weitergehen, Ägypten erobern, und dann kommt diese Schreckensmeldung, er muss zurück, um in einer zweiten Belagerung Jerusalem zu festigen, in seiner Hand. Und dieses Gebiet, also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg, das ist das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Also wenn man nach Israel geht, wenn das Land wieder offen ist, im Moment geht das ja nicht, die meisten Länder der Welt sind auf der Orangen Liste, das ist ein anderer Name für schwarze Liste. Und wenn man wieder rein kann, also vom Flughafen in Lod, Tel Aviv, geht man dann mit der Autobahn Nummer 1 nach Jerusalem hinauf. Das ist genau durch dieses Gebiet, wo diese Front aufgebaut werden wird. Ja, wenn man das konkret durchgeht und weiß, was die Prophetie sagt, dann sieht man die Landschaft ganz anders. Und deutlich im Norden ist dann die andere Front, die feindliche Front in Harmagedon. Aber dazwischen gibt es quasi ein Zwischenbereich. Und er wird sein Palastgezelt aufstellen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Jesus Christus wird auf dem Ölberg wiederkommen, wie wir gelesen haben, und er wird in diesen Krieg eingreifen. Und das hilft jetzt, um zu verstehen, worum es hier geht. 14, Vers 1. Siehe, ein Tag kommt für den Ewigen. Da wird geteilt werden deine Beute in deiner Mitte. Gott spricht zu Jerusalem. Und wir versammeln alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und so wird erobert werden die Stadt und geplündert werden die Häuser und geschändet werden die Frauen und ausziehen wird die Hälfte der Stadt in die Verbannung. Was hier beschrieben wird, ist die erste Eroberung von Jerusalem. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man diese zwei Eroberungen unterscheidet, weil viele andere Bibelstellen sprechen darüber. Ich habe auf dem Skript, das ist eben noch Seite 1, bei den Stichworten geschrieben, über Jerusalem kommt eine schreckliche Katastrophe und dann habe ich geschrieben Jesaja 10, 1 bis 4. 10, 12 bis 34. Da geht es um den Assyrer. Und man muss wissen, in Jesaja und auch in Micha wird der Feind, der in Daniel genannt wird, der König des Nordens, wird genannt der Assyrer. Das ist ein anderer Name für das gleiche Reich. Denn Assyrien war ein Reich, das ausging vom heutigen Nordirak und sich dann über den Nahen Osten ausbreitete. Und wieso können wir das identifizieren? Weil genau das Gleiche in der Bibel gesagt wird von Assyrien wie in Daniel von dem König des Nordens. Darum kann man das gleichsetzen. Diese Gleichung ist ganz wichtig. Und in Daniel 10, was ich da angegeben habe, da wird sogar die genaue Route durch das Westjordanland beschrieben bis nach Jerusalem. Bis zur ersten. Also da kann man wirklich, jede Ortschaft kann man jetzt genau angeben im Westjordanland, wo die Armee durchgehen wird. Die Ortschaften sind ganz detailliert angegeben. Und dann eben die erste Belagerung. Eine Katastrophe für Jerusalem. Aber weiter habe ich angegeben Jesaja 28, 14 und folgende. Jesaja 29, 1 und folgende. Und auch Joel 1 bis 2. Das ist alles der gleiche Feldzug. Und jetzt haben wir einen Schlüssel. Dort wird auch über die Belagerung Jerusalems gesprochen. Aber in den Stellen, wo es nur eine Katastrophe ist für Jerusalem, ist das die erste Belagerung. Und dort, wo gesprochen wird, dass dann der Messias, dass Gott selber eingreifen wird, um Jerusalem zu befreien, das ist die zweite Belagerung. Das ist der Schlüssel. Darauf muss man achten beim Durchlesen dieser dramatischen Texte. Und jetzt lese ich noch Joel 2. Eigentlich müsste man 1 und 2 lesen, aber wir studieren ja Zacharia, nicht Joel. Joel 2, Vers 1. Stoßt in das Schofarhorn auf Zion, auf dem Tempelberg, und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Die Drangsalszeit wird genannt in der Bibel der Tag des Herrn. Und dann als Höhepunkt die Wiederkunft Christi. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Also ich habe gesagt, was der König des Nordens alles umfasst. All diese Länder. So etwas ist in der Geschichte noch nie gegen Jerusalem gekommen. Weiter, Vers 3. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste und auch lässt es keine Entronnenen übrig. In den vergangenen 2000 Jahren wurde das Land Israel eine Wüste. Und erst ab der Wiederbesiedlung durch Juden ab 1882 wurde die Wüste verwandelt, kann man sagen, in ein Fruchtland. 240 Millionen Bäume wurden gepflanzt. Das Land ist eines der Länder, das führend ist auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Blumen exportiert, also genauso das Land wie der Garten Eden. Und dann wird alles verwüstet und alles verbrannt. Man kann die weiteren Verse für sich lesen. Nun, das ist diese erste Belagerung, die da beschrieben wird. Aber dann, Vers 3, beschreibt, wie bei der zweiten Belagerung die Wende kommen wird. Ja, die Besatzungsmacht bleibt in Jerusalem. Zwischendurch wird Ägypten erobert und dann wird Jerusalem nochmals von der vollen Macht in Besitz genommen. Aber dann heißt es Vers 3, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft. Also genau so, wie Gott auch früher im Alten Testament in Schlachten eingegriffen hat. Und dann heißt es Vers 4, und stehen werden seine Füße zu jener Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und das heißt also, Jesus Christus wird auf dem Ölberg, gerade gegenüber vom Tempelberg. Das ist das Zentrum des Konflikts. Die New York Times hat schon vor Jahren geschrieben, die Quadratmeter des Tempelberges sind die explosivsten des Planeten. Das stimmt. Aber dort wird der Herr Jesus kommen. Und wer kommt? Der Ewige, Vers 3. Hebräisch Yahweh. Ja, aber hat Yahweh Füße? Ja, natürlich. Der Sohn ist Mensch geworden. Aber hier wird klar, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, Yahweh ist. Denn wenn er kommt und auf dem Ölberg steht, steht Yahweh dort und nicht sein Vertreter. Er ist Yahweh und wird da eingreifen. Und dann geschieht etwas geologisch Gewaltiges. Und es wird sich spalten, der Ölberg. Wir haben das bereits gelesen. Und zwar so, dass es in der Mitte des Ölbergs, das heißt gerade auf einer Linie mit dem Tempelplatz und dem Tempelhaus, das ist in der Mitte des Ölberges, da wird der Berg gespalten werden. Eine Hälfte geht gegen Süden, das ist gegen die Richtung Davidstadt runter, gegen Silwan heißt das arabische Dorf dort, und gegen Norden. Aber Jerusalem ist östlich davon. Und da wird es ein Tal geben und der Überrest in Jerusalem, der eben nicht geflohen ist. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, die in Judäa sind, müssen auf die Berge fliehen. Die werden gehen auf die Berge und dann nach Jesaja 16 rüber nach Moab in die Wüste. Dort werden sie 3,5 Jahre bewahrt bleiben. Und wir haben bereits gelesen, Moab wird verschont bleiben von dem König des Nordens. Genau dort gehen sie hin. Und dann wird es so sein, dass eben für den Überrest in Jerusalem ein Tal sich bildet und die können aus der Altstadt hinausfliehen in das Tal bis nach Azel, das ist Bet-Azel, das in Micha 1,11 erwähnt wird. Und hier sagt der Prophet, ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid wegen des Erdbebens in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dieses schreckliche Erdbeben wird erwähnt in Amos 1,1. Und das war ein furchtbares Erdbeben über Jerusalem. Und jetzt, gerade vor kurzem, war das weltweit in den Medien. Bei den Ausgrabungen in der Davidstadt in Ost-Jerusalem hat man eine Mauer, eine Stadtmauer jetzt ausgegraben aus der Zeit der Könige. Und dort sieht man, wie die Stadtmauer zusammengebrochen ist. Man hat sogar Geschirr gefunden, das zerschlagen wurde in diesem Erdbeben. Es gibt keine Spuren von Feuer. Und die Archäologen sagen, die da gegraben haben, das ist keine militärische Eroberung. Und trotzdem ist da eine unglaubliche Erschütterung geschehen. Und das passt genau in die Zeit des 8. Jahrhunderts. Das ist die Zeit von Amos 1,1. Ja, und hier wird der Bezug gemacht, genauso wie man damals vor diesem schrecklichen Erdbeben geflohen ist, wird das dann auch hier wieder stattfinden. Warum? Weil Israel liegt ja an einer besonderen Stelle der Welt. Zwei Kontinentalplatten kommen dort zusammen, aber ganz nahe zueinander. Und darum hat es ja auch dort diesen Grabenbruch gegeben. Das ganze Jordantal, das ist Teil eines gewaltigen ostafrikanischen Bruches, der so weitergeht dann bis nach Afrika. Und darum ist das Tote Meer die tiefste Stelle der Welt. Dort sind die Erdschichten im Zwischenbereich der Platten abgesackt. Und darum ist dieses Gebiet ein besonders erdbebengefährdetes Gebiet. Weil diese Platten in ihrer Aktivität dort gefährlich sind. Und man sieht schon wegen dieser Plattenverhältnisse eben eine Bruchstelle im Ölberg. Und das wird dann zu diesem Auseinanderbrechen des Ölbergs führen. Aber es ist geologisch bereits vorgegeben. Und das ist nicht irgendwie wie so ein erfundenes Geschichtchen. Ein Bekannter von mir, er heißt Peter Laribot, der war jahrelang tätig in einem großen Erdölunternehmen, und zwar eben auf dem Gebiet der Geologie. Und ich habe mit ihm persönlich gesprochen und habe mir das bestätigen können. Also, fantastisch, was hier steht in der Bibel, ja? Und dann heißt es weiter in Vers 5, und so wird kommen der Ewige, mein Gott, und alle Heiligen mit dir, alle Erlösten aus dem Alten Testament, die mit der Gemeinde bei der Entrückung in den Himmel hinaufgehen werden, werden zusammen mit den Gläubigen der Gemeinde mit dem Herrn erscheinen. Alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen zu jener Zeit. Nicht wird sein Licht. Die Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einzigartiger Tag sein. Er ist dem Ewigen bekannt. Nicht Tag und nicht Nacht wird es entsprechen. Es wird geschehen um die Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Also an diesem Tag wird es am Tag zu einer Verdunklung kommen. Und dann, wenn es eigentlich dunkel sein sollte, wird Licht erscheinen. Und so sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 24, dass eben die Kräfte, und Lukas 21, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Also es wird auch astronomisch, nicht nur geologisch, höchst, höchst interessant werden. Und dann haben wir gesehen, an diesem einzigartigen Tag wird der Herr Jesus kommen mit allen Erlösten. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da wird ausgehen lebendiges Wasser aus Jerusalem. Das habe ich schon erklärt. Da können wir drüber hinweggehen. Vers 9. Und es wird sein, der Ewige zum König über die ganze Erde. Zu jener Zeit wird sein, der Ewige einzig und sein Name einzig. Das heißt, der Gott der Bibel wird der einzige Gott sein, der verehrt wird. Alle anderen Götter werden dann verschwinden müssen. Und der Jesus wird das weltweite Friedensreich aufrichten. Vers 10. Und es wird sich umwandeln, das ganze Land, wie die Arava, von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Und sie wird erhaben sein und an ihrer Städte wohnen, vom Tor Benjamin an bis zum Ort des ersten Tores, bis zum Ecktor. Und vom Turm Hananel bis zu den Keltern der Könige. Was heißt das? Das ganze Land wird verwandelt werden wie die Arava. Die Arava, das ist der Name dieser Tiefebene des Toten Meeres. Also dieser Grabenbruch. Das heißt, es wird dort nicht nur um den Ölberg gehen, sondern dieser Grabenbruch wird dazu führen, dass auch andere Gebiete absacken werden. Das heißt, geologisch werden Hügelgebiete absinken und dann Jerusalem selber wird angehoben werden. Und sie, gemeint ist die Stadt Jerusalem, wird erhaben sein. Aber Jerusalem wird immer noch geografisch an der gleichen Stelle sein, wie das immer war. Darum heißt es, an ihrer Stätte wohnen. Und wird sogar ganz genau gesagt, vom Tor Benjamin an, bis zum Ort des ersten Tores, bis zum Ecktor. Also wenn wir nach Jerusalem gingen, jetzt, das Land wäre offen, dann könnte ich vor Ort genau zeigen, wo der Turm Hananel entstand. Ja? Die genaue Stelle, kann man genau lokalisieren, ist auf dem Tempelberg. Und ich kann zeigen, wo. Das heißt also, das wird genauso geografisch gleich bleiben, auch wenn die Stadt gehoben wird und anderes Gebiet wird abgesenkt werden. Es wird zu geologischen Katastrophen kommen. Man kann das auch nachlesen in Nahum 1. Ich habe auf dem Skript diese Verse angegeben. Nahum 1, dann Micha 1 am Anfang. Und da wird gesagt, dass eben die Berge zerfließen werden. Und auch Habakuk 3. Ich habe die genauen Verse auf dem Skript angegeben. Und wie geht es weiter? Vers 11. Und man wird in ihr wohnen. Und Bann wird nicht mehr sein. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Das wird auch gesagt in Ezekiel 38, dass Israel dann, eben wenn der Herr Jesus zurück ist, in Sicherheit wohnen wird. Und dann steht aber dort, das wird sein in dieser Zeit, in der das jüdische Volk eben heimkehrt ins Land. Ezekiel 38,8. Und die Rückkehr, die erleben wir seit 1882. Also wir sind in dieser ganzen Epoche der Endzeit, von der in Sacharja 12 ständig gesagt wird, an jenem Tag, das ist nicht gemeint ein 24-Stunden-Tag, sondern Hayom Hahu, das ist ein fester Begriff in der biblischen Prophetie für die Endzeitepoche. Und der sind wir schon. Wir sehen, wie sie zurückkehren. Aber interessant, Ezekiel 38,8 sagt, dann wird Israel in Sicherheit wohnen. Und dann kommt es noch zu einem Angriff von Gog und Magog aus dem äußersten Norden. Und das ist Russland. Aber wichtig für die, die manchmal lesen in Prophetiebüchern und so, das nächste, was kommen wird, ist der Angriff Russlands. Das ist viel später. Der König des Nordens. Das ist die große Gefahr, die sich jetzt aufbaut. Natürlich mit einem Schutz von Russland im Rücken. Darum heißt es auch von dem König des Nordens in Daniel 8, er wird stark sein, aber nicht aus eigener Kraft. Da ist noch ein stärkerer Bruder im Rücken. Aber Gog und Magog kommt erst dann, wenn Israel bereits in Sicherheit ist, der Herr ist zurück. Und da wird eben noch eine Revolution gemacht. Und wenn Gog und Magog besiegt ist, Ezekiel 38, 39, dann kommt der Frieden des tausendjährigen Reiches. Und das ist dann Ezekiel 40 bis 48. Aber jetzt wird hier noch geschrieben, und dies wird die Plage sein, mit welcher schlagen wird der Ewige alle Völker, die in den Krieg ziehen gegen Jerusalem. Vermodern wird sein Fleisch, und während er steht auf seinen Füßen, da werden seine Augen verwesen in ihren Höhlen. Und Zunge wird vermodern in ihrem Maul. Ha! Ein sofortiger Verwesungsprozess wird eintreten. Leichen verwesen im Wasser halb so schnell wie auf dem Boden, wenn es am Sauerstoff ist. Und in der Erde achtmal langsamer, eben abgeschnitten vom Sauerstoff. Also Gott wird hier eine Plage machen, dass der Verwesungsprozess so beschleunigt wird. Sofort. Und dann Vers 13, und es wird geschehen zu jener Zeit, da wird die Bestürzung des Ewigen groß sein unter ihnen. Da wird ergreifen an jeder die Hand seines Nächsten und erheben wird sich seine Hand über die Hand seines Nächsten. Das heißt, es wird so ein Chaos unter dem König des Nordens stattfinden, dass die sich sogar gegenseitig abschlachten werden. In der Verwirrung. Und auch Juda wird Krieg führen in Jerusalem. Das haben wir gesehen bei Sacharja 9 und 10 und auch schon Kapitel 12, dass dieser Überrest in Moab, der wird am Schluss der 3,5 Jahre ins Land zurückkehren und in die Kämpfe eingreifen. Das ist Juda. Und auch Juda wird Krieg führen in Jerusalem. Und es wird gesammelt werden der Reichtum aller Nationen ringsum. Gold, Silber und Kleider in sehr großer Menge. Das wird die Kriegsbeute sein. Vers 15. Und also wird sein die Plage gegen das Pferd, das Maultier, das Kamel und den Esel und alles Vieh. Das sein wird in ihren Lagern gleich dieser Plage. Also auch Tiere werden mit dieser Verwesungsplage geschlagen werden. Vielleicht staunt man über diese Tiere da im Krieg, aber gerade in diesem hügeligen Gebiet von Israel, ist für gewisse Truppen, sind solche Tiere auch in der modernen Zeit immer noch von Bedeutung geblieben. Ja, weil man sich damit besser bewegen kann in einem sehr schwer zugänglichen Gelände. Vers 16. Und es wird geschehen, alles, was übrig bleibt von allen Nationen, die kommen werden gegen Jerusalem, ja, sie werden hinaufziehen von Jahr zu Jahr, um anzubeten den König, den Ewigen der Heerscharen, und um feiern das Fest der Laubhütten. In Offenbarung 7 wird Verse 1 bis 8 der Überrest aus Israel in der Anfangszeit, die 144.000, erwähnt. Und dann von Vers 9 und folgende an, da wird gesprochen über eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die sich in der großen Drangsalszeit bekehren werden. Also solche, die das Evangelium noch nie gehört hatten vorher, und das sind wenigstens 2 Milliarden, da werden sich aus allen Nationen und Stämmen werden sich Menschen bekehren. Und die werden ins tausendjährige Reich eingehen. Und Johannes sieht die in Offenbarung 1, Offenbarung 7, Vers 9, mit Palmen in ihren Händen. Und das ist der typische Feststrauß für das Laubhüttenfest. Und dann der Schluss. Und es wird geschehen, dass wer nicht hinaufzieht von den Geschlechtern der Erde nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Ewigen der Heerscharen, da wird nicht über sie kommen der Regen. Und wenn das Geschlecht von Ägypten nicht hinaufziehen wird und nicht kommt, so wird nicht über sie kommen der Regen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Ewige die Nationen schlagen wird, die nicht hinaufziehen werden, um zu feiern das Fest der Laubhütten. Dies wird die Sündenstrafe Ägyptens sein und die Sündenstrafe aller Nationen, die nicht hinaufziehen werden, um zu feiern das Fest der Laubhütten. Der Hesekiel-Tempel ist ja so gigantisch und 17-mal größer als dieser gigantische Tempelplatz vor 2000 Jahren. Mit 144.000 Quadratmetern ist er so groß, dass man alle berühmten Kathedralen unterbringen könnte von England und hätte noch mehr Platz. Aber der dritte Vorhof des Hesekiel-Tempels wird 17-mal größer sein, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Warum? Weil regelmäßig aus alle Nationen müssen im tausendjährigen Reich zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen. Und wer nicht geht, da kommt kein Regen. Und interessant, immer am Laubhüttenfest wurde dem jüdischen Volk um Regen gebeten. Weil nach Sukkot, also im Herbst, da sollte die Regenzeit eintreten. Und darum hat man um Regen gebeten am Laubhüttenfest. Das ist der Zusammenhang hier. Also alle Nationen, die nicht kommen zum Laubhüttenfest, die werden ein Problem haben mit Regen. Und das zeigt übrigens, manchmal wird gefragt, wie ist es im tausendjährigen Reich, wird die ganze Technologie verschwinden? Nein, sonst könnte man nicht von aller Welt her in Kürze zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen. Technologie bleibt und die Grünen werden die Flugzeuge nicht abschaffen. Zu jener Zeit wird auf den Glocken des Pferdes geschrieben sein, Heiligkeit dem Ewigen. Und die Kochtöpfe im Haus des Ewigen werden sein, wie die Opferschalen vor dem Altar. Und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird heilig sein dem Ewigen der Heerscharen. Und alle Opfernden werden kommen und von ihnen nehmen und in ihnen kochen. Das heißt also, der Standard von Heiligkeit wird im tausendjährigen Reich erhöht werden, so dass auch das Alltägliche heilig ist. Und das ist eigentlich etwas, was gläubige Christen stets vor Augen haben sollen. Es gibt nicht ein zweigeteiltes Leben. Am Sonntag ist es heilig und durch die Woche hindurch ist es irgendwie unheilig. Nein, das ganze Leben gehört dem Herrn. Und das wird im tausendjährigen Reich auch so klar gemacht werden. Der Standard der Heiligkeit wird erhoben, so dass eben auch der Alltag heilig genannt wird. Dem Herrn geweiht. Und dann kommt ein letzter Satz. Und es wird kein Kanaaniter mehr im Haus des Ewigen der Heerscharen sein zu jener Zeit. Ha. Aber wir können das lösen. Die Frage, die sich da stellt, mit einem Vers aus Hosea. Hosea 12. Ich habe das auf dem Skript auch aufgeführt. Hosea 12, Vers 7. Ein Kaufmann ist er. Es geht hier um Israel. In seiner Hand ist eine Waage des Betrugs. Er liebt zu übervorteilen. Das ist eine Anspielung auf den Namen Jakob, Stammvater Israels. Sein Name heißt Übervorteiler. Und da wird gesagt, er ist ein Kaufmann. Ja, das beeindruckt noch nicht. Aber wenn ich das aufschlage im hebräischen Text, Hosea 12, 7, und dann wird eben klar, das Wort für Kaufmann, das entspricht dem Wort Kananiter. Ja, weil Kananiter kommt von einer Wurzel, das heißt kaufen. Ja? Und darum, das bezieht sich auf Israel. Nicht, dass die Kananiter ausgeschlossen sein werden, denn Sacharja 9 sagt ausdrücklich, dass Gott auch aus den Kananitern einen Überrest retten wird für seinen Namen. Und man muss wissen, zum Beispiel die Libanesen, das sind direkte Nachkommen. Also speziell die christlichen Libanesen sind direkte Nachkommen der Kananiter. Ja? Und die werden auch einen Überrest haben im tausendjährigen Reich, aber Israel als Händler im Haus Gottes, das wird aufhören. Denken wir an Johannes 2, der Jesus war am Fest in Jerusalem und er vertreibt all diese Händler aus dem Tempel und sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das heißt, diese Verunreinigung des Tempels durch Geldinteressen, das wird nie mehr kommen. Der Tempel wird heilig sein und auch das Alltagsleben im tausendjährigen Friedensreich wird heilig sein. Und die Gemeinde wird das alles miterleben. Denn wir haben gesehen, der Herr wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Die Gemeinde, die Erlösten der heutigen Zeit, werden alles mit dem Herrn teilen und miterleben. Jetzt in dieser Zeit ist er der Verworfene, auch in der Schweiz ist er der Verworfene. Und wir stellen uns auf die Seite des Verworfenen. Und darum werden wir einmal auch auf der Seite von ihm stehen, wenn die ganze Welt sich vor ihm beugen muss. Es ist so wie bei David. Als er der verworfene König war, da haben viele Leute mit Problemen und Sorgen und Nöten haben sich ihm angeschlossen. Zum Beispiel haben sie sich versammelt mit ihm in der Höhle Adulam. Alles Leute mit vielen Nöten im Leben. Und die haben mit ihm die Verwerfung geteilt. Aber später, aus diesen Leuten hat David die Minister eingesetzt in seinem Reich. Ja, wenn wir mitleiden, so werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Da wollen wir hier schließen.
Sie hörten soeben von Roger Liebi den zweiten Teil des Themas. Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 13, Hauptteil 7, Vers für Vers Auslegung, die reinigende Quelle.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liebi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliebi.ch. Ich buchstabiere rogerliebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.